Wir haben als Predigttext Offenbarung 4. Heute am Totensonntag ein Blick hinein in die Ewigkeit Gottes. Danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel, und die erste Stimme, die ich gehört hatte, mit mir reden wie eine Posaune, die sprach: Steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Alsbald kam der Geist über mich, und siehe, ein Thron war gesetzt im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war anzusehen gleich wie der Stein Jaspis und Sarder, und ein Regenbogen war um den Thron, anzusehen gleich wie ein Smaragd. Und um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste, mit weißen Kleidern angetan, und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner. Und 7 Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron, welches sind die 7 Geister Gottes. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall, und mitten am Thron und um den Thron 4 himmlische Gestalten, voll Augen vorne und hinten, und die erste Gestalt war gleich einem Löwen. Das sind jetzt die Schöpfungskräfte Gottes. Die zweite Gestalt war gleich einem Stier, und die dritte hatte ein Antlitz wie ein Mensch, und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler. Und eine jegliche der 4 Gestalten hatte 6 Flügel, und sie waren außen herum und inwendig voll Augen. Und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Gestalten gaben Preis und Ehre und Dank dem, der da auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem Thron, vor dem, der auf dem Thron saß, und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen: Herr, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen haben sie das Wesen und sind geschaffen. Herr, gib uns jetzt diesen Blick in deine Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, heute gibt es viele Freiheitsbewegungen in der Welt. Hunderte von Millionen Menschen bewegt das, wie sie sich Freiheit verschaffen können vom tyrannischen Joch. Und wir wissen es zu gut als Deutsche, wie furchtbar eine Willkürherrschaft, eine Diktatur und eine Entrechtung die Würde eines Menschen in den Schmutz ziehen kann. Und darum können wir mitfühlen, wenn heute Menschen sagen, wir müssen diese Fesseln, die uns binden, zerbrechen. Es gibt alle Formen von Freiheitskämpfen in unseren Tagen. Es gibt den stillen Protest Einzelner. Es gibt den gewaltlosen Protest, so wie heute Morgen in Nordirland die Glocken der Kirchen zum Frieden gerufen haben. Es gibt den gewaltsamen Protest, wo Menschen sagen, uns bleibt nichts anderes mehr, als zur Waffe zu greifen. Aber gerade wir, die wir in Freiheit leben, wissen, wie selbst dann, wenn man äußerlich völlige Freiheit hat, man dennoch unter dem Joch von Tyrannen stehen kann. Und dann merkt man auf einmal, das war ja nur ein Teil der Freiheit. Jetzt wird die andere Unfreiheit noch viel deutlicher sichtbar. Und wir sehen heute ganz klar, wer diese Welt terrorisiert und wo der Tyrann wütet. Der Tyrann, der unsere Welt knechtet und knebelt, das ist der Tod. Man hat das immer wieder versucht, in Kunstbildern darzustellen, was der Tod ist. Man hat immer nur einen schwachen Teil einfangen können. Diese grausame Knochenhand des Gerippes, die hineingreift, dort, wo plötzlich fröhliche Kinder im Reigen tanzen und eins herausgreift. Wir denken, wie da zwei liebende Menschen sind und die Knochenhand greift zu und reißt eins heraus. Mitten aus der Arbeit, mitten aus der Schönheit dieser Welt. Es gibt keinen einsichtigen Grund, nachdem man überhaupt die brutale Unterdrückung dieses Tyrannen verstehen könnte. So willkürlich, so gemein herrscht er. Es gibt nicht einmal einen Vergleich mit irgendeinem menschlichen, blutrünstigen Tyrannen. Er hat der Tod Freude am Zerschlagen. Er hat Freude, dort einzugreifen, wo das blühendste, fröhlichste Leben herrscht. Und es gibt keinen Sinn, keine Regel, keine Einsicht in seine Auswahl und in sein Wirken. Ich bin in den letzten Jahren mit vielen von Ihnen am Grab gestanden. Aber wenn Sie nur eins begriffen haben, ich wollte nie meinen Segen dazugeben zu dem, was der Tod tut. Ich will mich mit Ihnen auflehnen. Und ich mache nicht mit denen, die dann sagen, nun ja, wir wollen uns darunter beugen. Ich will mich nicht beugen. Und wenn Sie so ausdrücken wollen, dann stehen wir in einer Befreiungsbewegung drin, die es wert hat, diesen Namen zu tragen. Wir wollen das Joch des Todes zerbrochen haben. Und wir wollen heute leben und uns von diesem Tyrannen nicht knebeln lassen. Und wir wollen auch am Grab und in der Trauer sagen, du kriegst uns nicht. Und in meiner Todesstunde, da wünsche ich mir Brüder an die Seite, die dann dem Tod, wenn er kommt, entgegenschreien, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat. Du kannst hier nichts mehr holen. Deine Macht ist geschlagen und du bist besiegt in Jesus. Nur so verstehen Sie jetzt richtig, ob wir wirklich Glaubende Christen sind, die eine lebendige Hoffnung haben, ob wir den Tod zerbrechen oder ob das alles nur ein paar billige Vokabeln sind, die wir hier aussprechen. Das Erste, was ich Ihnen heute zeigen will, wir können durch die Macht des Todes hindurchschauen. Mir wirft einer immer die Ausschnitte aus der Bildzeitung in den Briefkasten, bin ich sehr dankbar. Ich bin auf dem Laufenden, was da alles an Christlichem drin steht. Und das war interessant, da neulich, wie da so eine Unruhe war um den Hamburger Pastor, den man da des Amtes entheben musste. Es war ja ein bisschen arg dick, was der von der Kanzel erzählt hat, dass es keinen Gott nicht gibt. Und da hatten nun Hamburger Bürger offenbar in ihrem Herzen der Bildzeitung Luft gemacht und gesagt haben, und haben gesagt, sie hätten also doch einen Glauben. Und der Pastor könne nicht ganz recht haben mit seinem Unglauben und seiner Gottlosigkeit. Und da hat eine Frau, das wurde sehr groß aufgemacht, mit ihren Enthüllungen aufgewartet und hat gesagt, sie sei mal im OP gelegen und da sei sie schon halb tot gewesen. Und dort im OP, also im Krankenhaus, da hätte sie so ganz merkwürdige Träume gehabt und da hätte sie ganz genau also schon Gott gesehen. Wunderbar aufgemacht in der Bildzeitung, aber liebe Freunde, von Träumen wollen wir nichts hören. Träume interessieren uns vor dem Tod und seiner brutalen Macht nicht. Es geht nicht um unsere Träume oder was uns irgendeiner daher erzählt, der sagt, ich habe Gesichte gehabt und ich habe da was gehört und da war eine wunderbare, merkwürdige Geschichte. Die interessiert mich nicht. Da gefallen mir mehr die hartgesottenen Gottesleugner. Man trifft sie sehr selten, aber immerhin kann man sie noch treffen. Und wenn man mit ihnen redet, sagen die, ach wissen Sie, erzählen Sie mir gar nichts. Manche haben das mir so gesagt, ich glaube erst, wenn einer einmal so vom Friedhof im Leichenhemd runterkommt, nicht Heilbronner Straße runter vom Pragfriedhof, und dann der mir sagt, wie es drüben aussieht, dann glaube ich. Und ich habe dann immer gesagt, dass ist geschehen. Das ist geschehen. Wo denn? In Jerusalem. Und wie die gemerkt haben, was ich meine, dann sagten die, ja, das gilt natürlich nicht. Das ist was ganz Besonderes gewesen. Wenn wir vom Tod reden, dann meinen wir das. Es hat nur einer überhaupt das Recht, uns ein Wort zu sagen am Grabe, in der Traurigkeit. Der Jesus, der tot war, 3 Tage tot war und lebt. der die Schlüssel der Hölle und des Todes hat, der hat ein Wort. Und er redet ganz anders, als der Lazarus nach seiner Auferweckung redet oder der junge Mann, der in Nain auferweckt wurde. Jesus weiß um die ewige Welt und er hat den Thron dort bei Gott. Dort hier in diesem Blick, den Johannes tun darf, wird gesagt, ihm ward eine Tür aufgetan und plötzlich kann er durchblicken. Ich merke das so bei allen Begegnungen mit Trauernden, das ist eine Tür. Und da kann man an der Tür rütteln, man will hindurch, man will trösten, man will den Leuten eine Hoffnung geben. Und man drückt an der Tür und drückt und die Tür öffnet sich nicht. Man klopft an die Tür und sagt, die muss doch aufgehen, da muss doch irgendetwas kommen. Aber sie geht nicht auf. Allein der Herr Jesus selbst kann diese Tür öffnen. Und so hilflos sind wir in all unserem Trostamt, das wir haben, dass wir nur beten können, Herr, mach du jetzt diese Tür auf und lass hier einen glaubenden Menschen hindurchblicken. Du kannst uns große Dinge sehen lassen, deiner neuen Welt. Tu dieses Wunder. Es geht hier genauso wie beim Glauben. Wir können nur immer wieder reden vom Glauben. Und dann können wir nur sagen, aber der Heilige Geist muss uns ein Licht aufstecken. Trösten kann man gar nicht, mit bestem Willen nicht, sondern da muss Gott selber handeln an uns, da muss dieses Wunder geschehen, das muss passieren, wenn wir traurig und verzagt sind, wenn wir nicht mehr weiterblicken, dass wir rufen, Herr, gib uns jetzt deinen Geist, dass wir durchsehen durch diese grausame Todeswelt. Warum verhüllt sich denn Gott? Das ist sein Schutz. Er verbirgt sich vor dem aufrührerischen, mündigen Menschen, der alles unter seine Macht nimmt, der alles ersetzen kann mit seiner kritischen Denkungsart. Und dann zieht sich Gott zurück in die unsichtbare Welt. Er ist mitten unter uns, aber unsichtbar. Und dann schenkt er es denen, die ihn darum bitten, dass sie verstehen können, ja, heute ist der auferstandene Herr Jesus hier bei mir. Oder am Grab, ich darf wissen, ich lege den Toten nicht nur hier in dieses kalte Erdreich zur Verwesung, sondern ich lege ihn in die Hand des auferstandenen Herrn zum ewigen Leben. Jetzt im Augenblick, jetzt darf er hinübergehen und schauen, was er geglaubt hat. Da ruft der Herr den Johannes, komm her, steig herauf, ich will dir zeigen, was geschehen soll. Gott will uns das zeigen, was in seiner ewigen Welt gegenwärtig geschieht und was augenblicklich in der unsichtbaren Wirklichkeit sich ereignet. Er will nicht, dass wir blind sind und bloß immer auf dieses Loch starren, wo es ganz dunkel wird. Es ist was Großes, wenn wir uns auflehnen und sagen, wir wollen diesem Tod sein Recht bestreiten über uns. Wir lassen ihn nicht dauernd wüten über unserem Leben, sondern wir wollen unser Leben Gott zur Ehre heute leben, weil wir Sehende sind, weil wir hindurchblicken, weil wir das wissen, was Bestand hat. Und das geschieht da ja bei uns dann ganz merkwürdig, dass wir sagen, das, was sichtbar ist, das ist gar nicht das, was Bedeutung hat, was man in die Hand nehmen kann, was so uns fassbar ist, sondern das ist das Vergängliche und was unsichtbar ist, das ist ewig. Wenn man nur beten kann, König, gib gesunde Augen, die was taugen, rühre unsere Herzen an, denn das ist die größte Plage, wenn am Tage man das Licht nicht sehen kann. Das war mein erster Punkt, man kann hindurchschauen, durch diese Macht des Todes. Das zweite, Gottes Herrschaft steht fest gegründet. Ich habe Respekt vor all den Menschen, die vor dem Tod gefasst sind, auch wenn sie keine Hoffnung des ewigen Lebens haben. Und wir begegnen sehr vielen Menschen, die uns diesen Respekt lehren können, die sich heroisch und heldisch in den Tod schicken. Aber ich muss Ihnen offen gestehen, ich kann das nicht. Ich habe Achtung vor diesen Menschen, ich kann das nicht. Mir geht es wie Paulus, der sagt, wenn Jesus nicht wirklich auferstanden ist, dann sind wir Christen die betrogensten von allen Leuten der Welt. Daran hängt alles, ob diese unsichtbare Welt jetzt da ist, ob Jesus uns aus dem Tode löst, ob ich gewisse Hoffnung habe. Paulus, genügen Ideale nicht, an die er sich klammern kann, oder doch, dass er sagt, nun, man lebt eben dann wenigstens für das Menschliche. Paulus sagt, ich muss wissen, was kommt. Und das ist die entscheidende Frage für uns, und die dürfen wir ganz offen immer wieder stellen. Hier dürfen wir auch miteinander reden, lange reden. Ist das wirklich wahr? Dürfen wir solch eine Hoffnung haben, dass hier eine neue Welt uns offen steht, auf die wir zugehen? Man kennt ja diesen Gedanken, den Paulus dort in 1. Korinther 15 von der Auferstehung aus weiterzieht, auch noch weiterziehen, dass man sagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist im Grund jedes Beten heute sinnlos. Denn wenn er es jetzt nicht hört, wenn er nicht da ist, was soll das reden? Dann ist jede Vergebung durch Schuld nur eine grobe Täuschung. Dann ist jede Predigt eine Irreführung von Menschen, eine Lüge. Denn darum geht es wirklich. Ist er auferstanden? Wie ist das jetzt? Und wie hier Johannes diese Tür aufgetan bekommt und den Blick hat durch diese sichtbare Welt hindurch, da sieht er den Thron Gottes festgegründet. Heute steht Gottes Herrschaft felsenfest. Das ist uns ja gerade immer das Wackelige in unserem Glauben. Ist das wirklich so, dass Gott die Welt in der Hand hat? Und ist Gott wirklich der Beständige und der Bleibende und der Mächtige? Ja, ja, sagt Johannes. Ihr müsst das wissen, das ist alles klar. Und keiner kann an diesem Thron rütteln oder irgendetwas verschieben. Im Gegenteil, die Mächtigen der Welt mit ihren Thronen, die wackeln. Der Johannes hat ja mit den Gemeinden damals furchtbar gelitten unter der anfangenden Christenverfolgung der Römer, als diese Heere der Legionäre durchs Land gezogen sind und marschierten und dann die Christen jagten. Und dann wird ihm gezeigt, weißt du eigentlich, Gottes Thron steht fest und er hat alles in seiner Hand. Ich hätte Ihnen gern die einzelnen Ausdrücke hier erklärt, aber ich mache immer einen Unterschied zwischen Bibelstunde und Predigt. Das würde ich in der Bibelstunde erklären, was das ist mit den Edelsteinen und dem Jaspis. Wissen Sie, jedes Wort der Bibel hat eine ganz tiefe Bedeutung. Ich kann es nicht erklären. Nur so viel sehen wir. Der köstlichste Edelstein ist nur ein schwaches Bild für die vollkommene Reinheit Gottes, die wir heute schon ahnen dürfen von Ferne. Und von diesem Thron Gottes aus, da gehen Blitze und Donner. Da würden wir erschrecken und sagen, ja, da wollte ich mich am liebsten verkriechen, aber der Johannes verkriecht sich gar nicht. Der weiß, Gott setzt seine Mittel ein, auch für die Seinen. Und denen, die ihn lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Ob das Blitze oder Donner sind, ich kann ja von seiner Liebe wissen. Und dann sieht er um diesen Thron Gottes, diesen Regenbogen, den einst zum ersten Mal Noah sah, als er aus der Arche ausstieg und als ihm dieser Verwesungsgeruch dieser Welt entgegenwehte. Und er ging in diese Welt hinein und über dieser Welt stand der Regenbogen Gottes. Johannes sieht diesen heiligen, majestätischen Gott mit dem Bund seiner Liebe. Ich habe meinen Bogen in die Wolken gesetzt, damit du es weißt, dass ich dich lieb habe, dass ich dich erlösen will, dass ich dich tragen will. Und dann steht da, und da saß einer auf dem Thron. Da saß einer, nicht eine Idee Gottes. Da saß nicht irgend so ein nebuloses Gottesbild, so ein Gedanke, sondern da saß einer. Gott ist Person, sagt Johannes. Wir wissen es. Er ist König, Richter, Vater. So klar und deutlich redet die Bibel von Gott. Und wer diese Basis in seinem Denken verlässt des Wortes Gottes, der hat von Gott nur noch eine blasse Idee. der entfernt sich völlig von jeder Wirklichkeit, die uns hier geschildert wird. Dann sieht er diese Fackeln, ich muss es doch noch ein wenig ausleuchten, diese Fackeln, 7 Fackeln, das heißt, die Vollkommenheit ist damit angedeutet, die Fackeln des Geistes Gottes. Gott will seinen Heiligen Geist in diese Welt hineintragen und damit jeden Gedanken der Menschen erleuchten, so wie er am Pfingstfest seinen Heiligen Geist ausgeschüttet hat. Diese Fackeln, die vor dem Throne Gottes brennen. Und Gott sagt, ich will dir zeigen, alles, was geschehen soll. Ich will dir alles erklären. Ich will dir Einsicht geben in die Weltpläne. Und dann fragen wir jetzt aber, Herr, da interessiert uns nur eine Sache. Warum lässt du eigentlich den Tod noch wüten? Wenn du ihn schon besiegt hast, dann musst du ihn doch abschaffen. Warum lässt du die Kriege noch zu und die Krankheiten? Warum, Herr? Er sagt hier, was noch geschehen soll. Die Dinge dieser Welt laufen nach einer inneren Notwendigkeit ab. Sie müssen. Warum müssen sie? Sie müssen ausreifen wie das Korn auf dem Feld. Und unsere Weltgeschichte läuft ihre Zeit noch ab, die Gott ihr gegeben hat. Die Bosheit der Menschen muss ausreifen. Auch die Gemeinde muss ausreifen zum reinen Glauben. Johannes zeigt ja da noch viel, wie die Gemeinde noch ins Martyrium geführt wird und wie die Katastrophen zunehmen, wie die Staatsmacht ausreift zum Antichristen, zum Gegenchristus und die Gemeinde verfolgt. Wie auf der anderen Seite die Gemeinde immer einfacher und einfältiger an Jesus, dem Gekreuzigten, bleibt als ihrem Herrn. Und zu dieser Reife muss die Gemeinde und die Welt ausreifen. Und darum versteht das Johannes, warum das nebeneinander hergehen kann, dass wir unter dem Tod noch leben und doch die Todesmacht schon gebrochen ist. Alles, was noch geschehen soll. Aber der Thron Gottes steht fest. Und die Pläne Gottes kommen zum Ziel, er, der Allmächtige, so wie dann die anbetende Gemeinde vor dem Thron Gottes singt. Er, der Allmächtige, bringt seine Pläne zu Ende. Noch einen letzten Gedanken. Heute wird schon Gottes Lob gesungen. Heute wird schon Gottes Lob gesungen. Immer wieder gibt uns Johannes in dieser Offenbarung einen Durchblick, Kapitel 7 dann wieder und dann am Ende, wie jetzt schon vor dem Thron Gottes die Gemeinde steht, die dieses irdische Leben hinter sich hat und die überwunden hat. Die Gemeinde, die treu geblieben ist im Glauben und im Dienst für Jesus. Man kann verloren gehen, davon steht viel in der Offenbarung, aber man kann auch siegen und überwinden. Wer fest bleibt bis zum Ende. Und da stehen sie nun und singen ihre Lieder und beten diesen Gott an. Und da denke ich, so wie es Paul Gerhardt in seinem Lied gesagt hat, ach, wäre ich da, ach, stünd ich schon, o großer Gott, vor deinem Thron und trüge meine Palmen. So wollte ich nach der Engelweise Höhen deines Namens preis mit 1000 schönen Psalmen. Was ist die Zeit unseres Lebens, die wir heute noch haben? Und unsere jungen Leute, die haben vielleicht noch etwas mehr, wenn sie gesund bleiben als wir, die schon ein Stück unseres Lebens gelebt haben. Manche von ihnen denken, mir bleibt gar nicht mehr viel Zeit. Aber sehen Sie doch das als Vorspiel auf den großen Lobgesang, den wir dann einsingen. Und trainieren Sie diesen Lobgesang heute schon. Dafür gibt uns Gott noch Zeit, dass wir uns einüben, heute im Angesicht des Todes unsere Lieder zu singen. Unsere Lieder von dem Gott, dem allein Lob und Ehre gesungen werden kann. Wir können so viele Lieder singen vom Erbarmen dieses Herrn, der uns nicht loslässt, sondern sich so tief zu uns herunterbeugt. Von diesem Herrn, der uns mit seinen blutigen Nägelmalen trägt. Welch ein Herr. Die Ältesten um den Thron, die haben Kronen auf dem Haupt und die werfen ihre Kronen runter. Man will sagen, in den Staub, aber es gibt in der Ewigkeit keinen Staub mehr. Die legen diese Kronen vor Gott nieder, weil sie sagen, ich kann vor diesem Herrn keine Krone tragen. Er allein ist würdig zu nehmen, Preis und Ehre und Lob und Dank und Anbetung. Und was wir in dieser Welt je an Ehre und auch an Einfluss bekommen, ist nur geliehen von diesem Herrn. Er allein hat Macht. Heute fallen die Würfel. Heute am Totensonntag fallen die Würfel. Ob ihr Glaube etwas sieht von dieser unsichtbaren Wirklichkeit, ob sie durchsehen, das entscheidet über alles. Das entscheidet morgen früh, wie wir unsere Tagesarbeit angehen. Von dort her hat unser irdisches Leben Sinn, nur von dort her. Nur vom Ziel her verstehe ich heute meine Aufgaben. Und ob wir dann über die Nöte und Ängste und Traurigkeiten hinweg schon heute mit dieser lobenden Gemeinde verbunden sind und diesem Herrn unsere Siegeslieder singen. Wenn nur der Herr es gibt, dass wir Sehende werden, wenn nur der Geist Gottes unsere Augen anrührt, dass wir nicht nur Redende sind vom Glauben, sondern solche, die ihn sehen. Amen. Wollen beten. Herr Jesus Christus, du weißt, was an Traurigkeiten uns jetzt bestimmt. Und wie wir vor uns sehen, all das Vergängliche, auch das, was in Jahren und Jahrzehnten uns aus den Händen gerissen wurde. Und dann bleibt uns nichts. Über den Tod hinaus bleibt uns auch nichts als allein du. Du, der du den Tod zerbrochen hast und der du deinen Sieg sichtbar machst vor uns. Herr, stelle alles heute schon in deinen Sieg. Alles, was wir leben, alles, was wir beginnen, alles, was wir anfangen, Herr, breite deine Herrschaft so über uns aus, dass in allem deine Auferstehungskraft in uns wirken kann. Wir wollen dich auch bitten für die vielen traurigen Menschen um uns her, vor denen wir so oft hilflos stehen, weil wir ihnen die Türe nicht öffnen können. Herr, du musst das wirken, auch durch das Zeugnis unseres Glaubens, dass wir tun, dass wir sie aufrichten können und dass wir ihnen deine ewige Welt zeigen können. Aber Herr, wir bitten dich auch für alle Menschen, die uns anvertraut sind, für alle unsere Familienmitglieder, für unsere Freunde. Wir haben Angst um sie, dass eins von ihnen verloren gehen kann und einen Ruf überhört. Herr, gib uns Wachsamkeit, Klarheit im Denken, gerade über der Macht des Todes, dass wir Menschen deinen Frieden anbieten, solange es Tag ist. Und gib du auch in unserer Gemeinde, ja in unserer Stadt, in unserem Volk und in der ganzen Welt einen Aufbruch, dass viele Menschen erweckt werden zu lebendigem Glauben an dich. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, gemeint werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht unter dem Segen des Herrn. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.